Der Revolvermann griff unter Cords Gürtel. Er spürte den schweren Druck des Bauches, dessen Muskeln jetzt erschlafft waren und ruhten. Der Schlüssel war in einem Messingring. Er hielt ihn an der Hand umklammert und widerstand dem verrückten Wunsch, ihn als Salut seines Sieges himmelwärts zu halten. Er stand auf und drehte sich endlich zu den anderen um. Als Cords Hand nach seinem Fuß tastete, einen Augenblick fürchtete der Revolvermann einen letzten Angriff und verkrampfte sich. Aber Cord sah lediglich zu ihm auf und winkte mit einem blutverschmierten Finger.
»Ich werde jetzt schlafen«, flüsterte Cord ruhig. »Vielleicht für immer, das weiß ich nicht. Ich bringe dir nichts mehr bei, Revolvermann. Du hast mich überwunden. 2 Jahre jünger als dein Vater, der bisher der Jüngste war. Doch lass dir einen Rat von mir geben.«
»Welchen?« ungeduldig.
»Warte!«
»Hä?« Überraschung stieß das Wort aus ihm heraus.
»Lass das Wort und die Legende dir vorauseilen. Es gibt Menschen, die beides verbreiten werden.«
Sein Auge sah über die Schulter des Revolvermannes.
»Möglicherweise, Narren, lass das Wort dir vorauseilen. Lass deinen Schatten wachsen. Lass ihm einen Bart wachsen.« Er lächelte grotesk. »Mit der Zeit vermögen Worte selbst einen Zauberer zu verzaubern. Verstehst du, was ich meine, Revolvermann?«
»Ja. Wirst du meinen letzten Rat befolgen?« Der Revolvermann wippte auf den Absätzen auf und ab, eine spärliche, nachdenkliche Haltung, die bereits den Schatten des Mannes warf. Er sah zum Himmel. Dessen Farbe wurde dunkler, purpurn. Die Hitze des Tages ließ nach und Gewitterwolken im Westen kündeten von Regen. Blitze stachen auf die ungeschützten Flanken des Vorgebirges herab, das sich in einigen Meilen Entfernung erhob. Dahinter befand sich das Gebirge. Und dahinter die hochschießenden Fontänen von Blutvergießen und Unvernunft. Er war müde. Müde bis auf die Knochen und noch tiefer. Er sah Cord wieder an. »Heute Nacht werde ich meinen Falken begraben, Lehrmeister. Und später werde ich in die Unterstadt gehen und jene in den Bordellen informieren, die deine harren.« Cord öffnete die Lippen zu einem schmerzverzerrten Lächeln, und dann schlief er ein. Der Revolvermann stand auf und drehte sich zu den anderen herum. »Mach deine Ware und tragt ihn in sein Haus. Dann hol deine Krankenschwester. Nein, 2 Krankenschwestern.« »Klar?« Sie sahen ihn immer noch an und waren in einem verzauberten Augenblick gefangen, der noch nicht unterbrochen werden konnte. Sie suchten immer noch nach einer flammenden Korona und einer werwolfhaften Verwandlung seiner Gesichtszüge. 2 Krankenschwestern«, wiederholte der Revolvermann. Und dann lächelte er. Sie lächelten auch.
»Du gottverdammter Pferdetreiber«, rief Cuthbert plötzlich grinsend, »du hast für den Rest von uns nicht mehr genügend Fleisch übrig gelassen, dass wir den Knochen abnagen können.«
»Die Welt wird sich morgen nicht gleich weiterdrehen«, sagte der Revolvermann und zitierte das alte Sprichwort mit einem Lächeln.
»Alan, du Tranasch, beweg dich!«
Alan machte sich daran, die Ware zu fertigen. Thomas und Jamie gingen gemeinsam zum Hauptgebäude und zum Krankenhaus. Der Revolvermann und Cuthbert sahen einander an. Sie hatten sich ihm am nächsten gestanden, so nahe es die unterschiedlichen Schattierungen ihres Charakters zuließen. Ein abschätzendes, deutliches Licht leuchtete in Cuthberts Augen, und der Revolvermann bezwang nur unter großen Mühen das Bedürfnis, ihm zu sagen, er solle sich erst in einem Jahr oder besser in 18 Monaten selbst der Prüfung stellen, wenn er nicht nach Westen verbannt werden wollte. Aber sie hatten gemeinsam eine Menge durchgemacht, und der Revolvermann war der Überzeugung, dass er es nicht wagen konnte, ohne dabei einen Tonfall anzunehmen, den man nur als väterlich herablassend bezeichnen konnte. »Ich fange an, Ränke zu schmieden«, dachte er und war ein wenig abgestoßen. Dann dachte er an Morton und an seine Mutter, und er lächelte seinem Freund ein heuchlerisches Lächeln zu. »Ich werde der Erste sein«, dachte er, und wusste es zum ersten Mal sicher, obschon er auf besinnliche Weise schon häufig darüber nachgedacht hatte, »ich werde der Erste sein.« »Gehen wir«, sagte er.
»Mit Vergnügen, Revolvermann.«
Sie verließen den Hof durch das Ostende des heckengesäumten Korridors. Thomas und Jamie kamen bereits mit den Krankenschwestern zurück. Sie sahen in den schweren weißen, über der Brust mit einem roten Kreuz versehenen Kleidern wie Gespenster aus. »Soll ich dir mit dem Falken helfen?« fragte Cuthbert. »Ja«, sagte der Revolvermann. Und später, als die Dunkelheit gekommen war und prasselnden Gewitterregen mit sich gebracht hatte, während riesige, gespenstische Wolkenbänke über den Himmel rasten und Blitze die verwinkelten Gassen der Unterstadt in blaues Feuer hüllten, während Pferde mit hängenden Köpfen und triefenden Schweifen an ihren Geländern standen, nahm sich der Revolvermann eine Frau und schlief mit ihr. Es war schnell und gut. Als es vorbei war und sie schweigend nebeneinander lagen, fing es mit kurzer, rasselnder Heftigkeit an zu hageln. Unten und weit entfernt spielte jemand Hey Jude als Ragtime. Das Denken des Revolvermannes wandte sich spekulierend nach innen. In dieser hagelprasselnden Stille dachte er, kurz bevor ihn der Schlaf überkam, zum ersten Mal, dass er auch der Letzte sein könnte. Selbstverständlich erzählte der Revolvermann das nicht alles dem Jungen, aber wahrscheinlich klang das meiste doch an. Er hatte schon gemerkt, dass dies ein außerordentlich empfänglicher Junge war, der sich nicht sehr von Cuthbert oder gar Jamie unterschied. »Schläfst du?« fragte der Revolvermann. »Nein.« »Hast du verstanden, was ich dir erzählt habe?«
»Verstanden?« fragte der Junge voll vorsichtigem Abscheu. »Verstanden? Soll das ein Witz sein?«
»Nein.« Aber der Revolvermann fühlte sich in die Defensive gedrängt. Er hatte noch niemals vorher jemandem von diesem Ritual seines Erwachsenwerdens erzählt, weil er selbst seine Zweifel hatte. Der Falke war selbstverständlich eine völlig akzeptable Waffe gewesen, aber auch ein Trick und ein Verrat. Der erste von vielen. Bereite ich mich darauf vor, diesen Jungen dem Mann in Schwarz zu opfern?
»Ich habe es verstanden«, sagte der Junge. »Es war ein Spiel, nicht?« »Müssen erwachsene Männer immer Spiele spielen? Muss alles eine Ausrede für eine andere Art Spiel sein? Werden Männer überhaupt erwachsen? Oder werden sie nur älter?«
»Du weißt nicht alles«, sagte der Revolvermann und versuchte, seinen wachsenden Zorn im Zaum zu halten.
»Nein, aber ich weiß, was ich für dich bin.«
»Und das wäre?« fragte der Revolvermann gepresst.
»Ein Pokerchip.«
Der Revolvermann verspürte den Drang, einen Stein aufzuheben und dem Jungen den Schädel einzuschlagen. Doch er hielt seine Zunge im Zaum. »Geh schlafen«, sagte er. »Jungen brauchen ihren Schlaf.« Und in Gedanken hörte er Mortens Echo. »Geh und bediene dich deiner Hand!« Er saß steif in der Dunkelheit und war starr vor Entsetzen und fürchtete sich zum ersten Mal in seinem Leben, ausgerechnet vor der Abscheu vor sich selbst, die ihn erwarten mochte.
Während der nächsten Wachperiode führten die Schienen sie näher an den unterirdischen Fluss heran, und sie trafen auf die langsamen Mutanten. Jake sah den ersten und schrie laut auf. Der Kopf des Revolvermannes, den er starr gerade ausgehalten hatte, während er die Dresine antrieb, schnellte nach rechts. Unter ihnen leuchtete ein Stück entfernt ein fahler, irrlichtender Schimmer, der kreisförmig war und leicht pulsierte. Er nahm zum ersten Mal einen Geruch wahr, einen schwachen, unangenehmen und feuchten Geruch. Das Grün war ein Gesicht, und dieses Gesicht war missgestaltet. Über der plattgedrückten Nase befanden sich insektenhafte Facettenaugen, die sie ausdruckslos ansahen. Der Revolvermann verspürte ein atavistisches Kribbeln in den Eingeweiden und Geschlechtsorganen. Er beschleunigte den Rhythmus von Armen und Griff der Dresine etwas. Das leuchtende Gesicht blieb zurück.
»Was war das?« fragte der Junge erschrocken.
»Was?« Die Worte blieben ihm im Hals stecken, als sie zu einer Gruppe von drei leicht leuchtenden Gestalten kamen, die zwischen den Schienen und dem unsichtbaren Fluss standen und sie reglos beobachteten und an ihnen vorbeifuhren.
»Das sind langsame Mutanten«, sagte der Revolvermann. »Ich glaube nicht, dass sie uns Ärger machen werden. Sie haben wahrscheinlich ebenso große Angst vor uns, wie wir vor...«
Eine der Gestalten löste sich von den anderen und schlurfte auf sie zu. Sie leuchtete und veränderte sich. Das Gesicht war das eines ausgehungerten Idioten. Der zierliche, nackte Körper war in eine wulstige Masse tentakelähnlicher Gliedmaßen mit Saugnäpfen verwandelt worden. Der Junge schrie erneut und klammerte sich wie ein ängstlicher Hund am Bein des Revolvermannes fest. Ein Tentakel schlängelte sich über die flache Plattform der Dresine. Er roch nach Nässe und Dunkelheit und dem Fremden. Der Revolvermann ließ den Griff los und zog. Er schoss dem ausgehungerten Idiotengesicht eine Kugel durch den Kopf. Es kippte weg. Das schwache Sumpfbrandleuchten erlosch wie ein verfinsterter Mond. Das Mündungsfeuer hatte sich ihren dunklen Netzhäuten grell aufgeprägt und verblasste nur widerwillig. Der Geruch von verbranntem Schießpulver war an diesem unterirdischen Ort heiß und streng und fremd. Es wurden noch andere sichtbar, viel mehr. Keiner eilte ihnen mit übertriebener Hast entgegen, aber sie näherten sich den Schienen, eine böse Gruppe Schaulustiger.
»Du wirst für mich drücken müssen«, sagte der Revolvermann. »Schaffst du das?«
»Ja, dann mach dich bereit.« Der Junge stand dicht neben ihm und balancierte seinen Körper aus. Seine Augen nahmen die langsamen Mutanten nur am Vorbeifahren auf. Sie verharrten nicht auf ihnen und sahen nicht mehr, als sie sehen mussten. Der Junge baute einen psychischen Schild des Entsetzens vor sich auf, als wäre sein Ace irgendwie durch seine Poren hinausgedrungen, um einen telepathischen Schirm zu beten.
Der Revolvermann drückte konstant, beschleunigte die Dresine aber nicht. Er wusste, dass die langsamen Mutanten ihr Entsetzen riechen konnten, aber er bezweifelte, dass Entsetzen ihnen genügen würde. Schließlich waren er und der Junge Geschöpfe des Lichts und unversehrt. Wie sehr sie uns hassen müssen, dachte er, und fragte sich, ob sie den Mann in Schwarz ebenso sehr gehasst hatten. Er glaubte es nicht, oder vielleicht war er unerkannt unter ihnen und durch ihre erbarmenswerte Stammesgesellschaft gegangen, nur der Schatten eines dunklen Flügels. Der Junge gab einen kehligen Laut von sich, und der Revolvermann drehte fast beiläufig den Kopf. Vier verfolgten die Dresine stolpernd, einer war gerade dabei, nach einem Halt zu suchen. Der Revolvermann ließ den Griff los und zog wieder mit derselben schläfrigen, beiläufigen Bewegung. Er schoss den führenden Mutanten in den Kopf. Der Mutant gab einen seufzenden, schluchzenden Laut von sich und fing an zu grinsen. Seine Hände waren schlaff und fischähnlich, tot. Die Finger klebten aneinander wie die Finger eines alten Handschuhs, der schon lange in trocknendem Schlamm versunken war. Eine dieser Leichenhände ertastete den Fuß des Jungen und fing an zu ziehen. Der Junge kreischte laut im Schoß des Granits. Der Revolvermann schoss den Mutanten in die Brust. Er fing durch das Grinsen an zu sabbern. Jake verschwand an der Seite. Der Revolvermann ergriff einen seiner Arme und wäre beinahe selbst aus dem Gleichgewicht gerissen worden. Das Ding war erstaunlich kräftig. Der Revolvermann schoss eine weitere Kugel in den Kopf des Mutanten. Ein Auge erlosch wie eine Kerze. Er zog immer noch. Sie veranstalteten ein stummes Tauziehen um Jakes zuckenden, sich windenden Körper. Sie zerrten an ihm wie an einem Dreieckslenker. Die Dresine wurde langsamer. Die anderen kamen näher, die Lahmen, die Hinkenden, die Blinden. Vielleicht suchten sie nur nach einem Jesus Christus, der sie heilte, der sie wie Lazarus aus der Dunkelheit emporholte.
»Dies ist das Ende des Jungen«, dachte der Revolvermann kalt und teilnahmslos. »Dies ist das Ende, das ihm vorherbestimmt war.«
»Lass los und drücke! Oder halt ihn fest und stirb!«
»Das Ende des Jungen.«
Er zog heftig am Arm des Jungen und schoss dem Mutanten in den Bauch. Einen erstarrten Augenblick lang wurde sein Griff noch fester und Jake glitt wieder über den Rand. Dann lösten sich die toten Schlammhände und der langsame Mutant fiel hinter der langsamer werdenden Dresine zwischen die Schienen, grinste aber immer noch.
»Ich dachte, du würdest mich zurücklassen«, schluchzte der Junge. »Ich dachte...«
»Halt dich an meinem Gürtel fest«, sagte der Revolvermann. »Halt dich so fest, du kannst.«
Eine Hand schob sich unter seinen Gürtel und verhakte sich dort. Der Junge atmete mit gewaltigen, konvulsivischen und stummen Zügen.
Der Revolvermann fing wieder gleichmäßig an zu drücken und die Dresine beschleunigte. Die langsamen Mutanten fielen einen Schritt zurück und sahen ihn mit Gesichtern nach, die kaum menschlich waren, oder auf erbarmenswerte Weise doch. Gesichtern, die die schwache Phosphoreszenz erzeugten, die den unheimlichen Tiefseefischen eigen ist, die unter einem unglaublichen schwarzen Druck leben. Gesichter, deren sinnlose Rundungen weder Zorn noch Hass ausdrückten, sondern lediglich etwas, das wie ein halbbewusstes, idiotisches Bedauern wirkte.
»Es werden weniger«, sagte der Revolvermann. Die angespannten Muskeln seines Unterleibs und seiner Geschlechtsorgane entspannten sich um den leisesten Hauch. Die langsamen Mutanten hatten Steine auf den Schienen aufgeschichtet. Der Weg war versperrt. Es war eine hastige, armselig ausgeführte Arbeit, möglicherweise lediglich die Arbeit einer Minute, aber sie wurden aufgehalten. Und jemand würde hinuntersteigen und den Weg freiräumen müssen. Der Junge stöhnte und drängte sich bibbernd dichter an den Revolvermann. Der Revolvermann ließ den Griff los und die Dresine fuhr lautlos bis zu den Steinen, wo sie ruckartig zum Stillstand kam. Die langsamen Mutanten kamen wieder näher. Sie bewegten sich beiläufig, beinahe so, als wären sie traumverloren in der Dunkelheit vorbeigekommen und hätten jemanden gefunden, den sie nach dem Weg fragen konnten. Eine öffentliche Versammlung von Verdammten unter dem urzeitlichen Felsengebirge.
»Werden sie uns erwischen?« fragte der Junge ruhig.
»Nein«, einen Augenblick still. Er betrachtete die Steine. Die Mutanten waren natürlich schwach und außerstande gewesen, große Felsbrocken herbeizuschleppen, um ihnen den Weg zu versperren. Nur kleine Steine, gerade ausreichend, sie aufzuhalten, sodass jemand absteigen und sie wegräumen musste. »Steig ab«, sagte der Revolvermann. »Du musst sie entfernen. Ich gebe dir Deckung.« »Nein«, flüsterte der Junge. »Bitte. Ich kann dir keine Pistole geben und ich kann nicht die Steine wegräumen und gleichzeitig schießen. Du musst absteigen.« Jake verdrehte grässlich die Augen. Einen Moment erschauerte sein Körper in Einklang mit dem wirren Lauf seiner Gedanken. Dann glitt er an der Seite hinab und fing an, wie von Sinnen Steine nach rechts und links zu werfen, ohne sich umzusehen. Der Revolvermann zog und wartete. Zwei von ihnen, die mehr schluften als gingen, griffen mit Armen wie Teig nach dem Jungen. Die Pistolen führten ihre Arbeit aus, durchstachen das Dunkel mit weißroten Lanzen aus Licht, die schmerzende Nadeln in die Augen des Revolvermannes drückten. Der Junge schrie auf, warf aber weiter Steine beiseite. Hexenfeuer funkelte auf und tanzte. Jetzt fiel das Sehen schwer, und das war das Schlimmste. Alles war in Schatten versunken. Einer von ihnen, der fast überhaupt nicht leuchtete, griff plötzlich mit gummiartigen Gespensterarmen nach dem Jungen. Augen, die das halbe Gesicht des Mutanten ausmachten, kullerten feucht. Jake schrie erneut und warf sich herum, um zu kämpfen. Der Revolvermann feuerte, ohne nachzudenken, bevor seine schlechte, fleckige Gesicht seine Hände verräterisch zittern lassen konnte. Die beiden Köpfe waren nur Zentimeter auseinander. Es war der Mutant, der zuckend zu Boden sank. Jake schleuderte mit heftigen Bewegungen Steine. Die Mutanten verharrten gerade außerhalb der unsichtbaren Linie des Eindringens, schoben sich aber langsam näher. Mittlerweile waren sie sehr nahe. Andere hatten sich zu ihnen gesellt und ihre Zahl verstärkt. »Gut«, sagte der Revolvermann. »Komm rauf, schnell!« Als sich der Junge in Bewegung setzte, fielen die Mutanten über sie her. Jake kam über den Rand und strampelte sich auf die Beine. Der Revolvermann drückte bereits wieder mit voller Kraft. Er hatte beide Pistolen ins Halfter gesteckt. Sie mussten fliehen. Seltsame Hände klatschten auf die Metallplatte der Oberfläche der Dresine. Der Junge hielt sich jetzt mit beiden Händen am Gürtel fest und hatte das Gesicht gegen den Rücken des Revolvermannes gepresst. Eine Gruppe von ihnen lief auf die Schienen. Ihre Gesichter drückten ihre hirnlose, gleichgültige Vorfreude aus. Der Revolvermann war mit Adrenalin vollgepumpt. Die Dresine flog in der Dunkelheit auf den Schienen dahin. Sie prallten mit voller Wucht auf die vier oder fünf bemitleidenswerten Gestalten. Diese flogen wie vom Stamm geschlagene, verfaulte Bananen auf die Seite. Immer weiter und weiter in die stille, fliegende Banshee-Dunkelheit hinein. Nach einer Ewigkeit hob der Junge das Gesicht in den Fahrtwind. Es graute ihm. Doch gleichzeitig musste er es wissen. Die Schattenbilder des Mündungsfeuers brannten noch auf seiner Netzhaut. Er sah nichts als die Dunkelheit, hörte nichts als das Rauschen des Flusses. »Sie sind fort«, sagte der Junge. Plötzlich voller Angst, die Schienen würden in der Dunkelheit aufhören und sie selber mit einem vernichtenden Aufprall ihrem tödlichen Ende entgegen von den Schienen springen. Er war schon Auto gefahren. Einmal war sein humorloser Vater mit 90 Stundenmeilen über die Autobahn von New Jersey gerast und war angehalten worden. Aber so wie hier war er noch niemals gefahren. Im Wind, blind und mit Schrecken, die hinter ihnen und vor ihnen lauerten, während der Fluss mit kichernder Stimme sprach. Mit der Stimme des Mannes in Schwarz. Die Arme des Revolvermannes waren Kolben einer wahnsinnigen menschlichen Maschine. »Sie sind fort«, sagte der Junge schüchtern, und der Wind riss ihm die Worte aus dem Mund. »Du kannst jetzt langsamer fahren. Wir sind ihnen entkommen.« Aber der Revolvermann hörte ihn nicht. Sie rasten weiter in die seltsame Dunkelheit. Sie brachten drei Wachen Schlafperioden ohne weitere Zwischenfälle hinter sich. Während der vierten Wachperiode, nach der Hälfte, drei Vierteln, sie wussten es nicht. Nur, dass sie noch nicht müde genug waren, um anzuhalten, ertönte ein scharfes Poltern unter ihnen. Die Dresine schwankte und ihre Körper folgten sofort der Schwerkraft und neigten sich nach rechts, als die Dresine in eine langgezogene Linkskurve bog. Vor ihnen war Licht. Ein so schwaches und fremdes Leuchten, dass es zuerst ein vollkommen neues Element zu sein schien, weder Erde, Luft, Feuer oder Wasser. Es hatte keine Farbe und konnte lediglich anhand der Tatsache identifiziert werden, dass sie ihre Hände und Gesichter wieder mit einer Dimension zurückerlangten, die über den Tastsinn hinausging. Ihre Augen waren so lichtempfindlich geworden, dass sie den Widerschein schon 5 Meilen, bevor sie sich ihm näherten, wahrnahmen.
»Das Ende«, sagte der Junge gepresst. »Das ist das Ende.«
»Nein«, der Revolvermann sprach voll seltsamer Gewissheit, »ist es nicht.« Und das war es auch nicht. Sie kamen zum Licht, aber nicht zum Tageslicht. Als sie dem Ursprung des Widerscheines näher kamen, sahen sie zum ersten Mal, dass die Felswand links von ihnen zurückgewichen war und sich andere Schienen zu ihren eigenen gesellt hatten, die ein komplexes Spinnennetz bildeten. Das Licht zerlegte sie in polierte Vektoren. Auf einigen standen dunkle Güterwaggons, Passagierwagen, eine Kutsche, die auf Schienen umgerüstet worden war. Sie waren wie Gespensterschiffe, die in einem unterirdischen Sargassomeer gefangen waren, und sie machten den Revolvermann nervös. Das Licht wurde stärker und tat ihren Augen etwas weh, aber es nahm so allmählich zu, dass sie Zeit hatten, sich daran zu gewöhnen. Sie kamen vom Dunkel ins Licht wie Tiefseetaucher, die etappenweise aus unergründlichen Tiefen emporsteigen. Vor ihnen befand sich ein riesiger Hangar, der allmählich näher kam und sich oben in Finsternis verlor. In ihn waren etwa 24 Eingänge geschnitten, die gelbe, erleuchtete Quadrate zeigten und deren Größe von der von Puppenhausfenstern bis zu einer Höhe von 6 Metern wuchs, als sie näher kamen. Sie fuhren durch eine der mittleren Zufahrten ein. Über dieser standen eine Reihe von Schriftzügen in verschiedenen Sprachen, wie der Revolvermann vermutete. Er stellte zu seinem Erstaunen fest, dass er die letzte davon lesen konnte. Es war ein uralter Vorläufer der Hochsprache und hieß »Gleis 10 zur Oberfläche und in westliche Richtung«. Drinnen war das Licht heller. Die Schienen überkreuzten einander an mehreren Weichen. Hier funktionierten noch einige der Verkehrszeichen und leuchteten in ewigem Rot und Grün und Gelb. Sie rollten zwischen ansteigenden Bahnsteigen aus Fels, die vom vielen Verkehr schwarz geworden waren, und schließlich befanden sie sich in einer Art Hauptbahnhof. Der Revolvermann ließ die Dresine langsam ausrollen, und sie sahen sich um. »Wie in der U-Bahn«, sagte der Junge. »U-Bahn? Vergiss es.« Der Junge kletterte heraus und auf den harten Beton. Sie sahen stumme, verlassene Kioske, wo einst mal Zeitschriften und Bücher verkauft worden waren, ein altes Schuhgeschäft, einen Waffenladen. Der Revolvermann sah von plötzlicher Aufregung erfüllt Pistolen und Revolver. Nähere Begutachtung zeigte allerdings, dass die Läufe mit Blei verstopft worden waren. Aber er nahm einen Bogen mit, den er sich über den Rücken schnallte, und einen Köcher voll fast nutzlosen, schlecht ausbalancierten Pfeilen. Ein Geschäft für Damenbekleidung. Irgendwo wechselte ein Konverter die Luft, wie er es seit Jahrtausenden getan hatte, aber wahrscheinlich nicht mehr viel länger. In der Mitte seines Zyklus konnte man einen Knirschlaut hören, der daran erinnerte, dass das Perpetuum mobile selbst unter streng kontrollierten Bedingungen immer noch ein Narrentraum war. Die Luft hatte einen mechanischen Beigeschmack. Ihre Schuhe erzeugten leise Echos. Der Junge rief, »Hey, hey!« Der Revolvermann drehte sich um und ging zu ihm. Der Junge stand starr vor dem Bücherkiosk. In seinem Inneren lag in der gegenüberliegenden Ecke eine Mumie. Die Mumie hatte eine blaue Uniform mit Goldlitzen an, eine Schaffneruniform, wie es aussah. Auf dem Schoß der Mumie lag eine perfekt erhaltene Zeitung, die zu Staub zerfiel, als der Revolvermann versuchte, sie zu lesen. Das Gesicht der Mumie erinnerte an einen alten, runzligen Apfel. Der Revolvermann berührte behutsam die Wange. Eine winzige Staubwolke stob hoch, und sie sahen durch die Wange in den Mund der Mumie. Ein Goldzahn funkelte. »Gas«, murmelte der Revolvermann. »Früher konnten sie Gas herstellen, das das bewirkte.« »Sie haben Kriege damit geführt«, sagte der Junge düster. »Ja.« Sie fanden noch weitere Mumien, nicht sehr viele, aber ein paar. Sie trugen alle blaue, goldverzierte Uniformen. Der Revolvermann vermutete, dass das Gas eingesetzt worden war, als sämtlicher ankommender und abfahrender Verkehr den Bahnhof verlassen gehabt hatte. Vielleicht war der Bahnhof auf unbestimmte Weise das Ziel einer lange vergessenen Armee in einem gleichermaßen vergessenen Krieg gewesen. Der Gedanke deprimierte ihn. »Wir sollten besser weitergehen«, sagte er, und schritt zum Gleis 10 und der Dresine zurück. Doch der Junge blieb aufwieglerisch hinter ihm stehen. »Ich gehe nicht.« Der Revolvermann drehte sich überrascht um. Das Gesicht des Jungen war verzerrt und zitterte. »Du wirst erst bekommen, was du willst, wenn ich tot bin. Ich möchte mein Schicksal selbst bestimmen.« Der Revolvermann nickte unverbindlich und empfand Hass auf sich selbst. »Okay.« Er drehte sich um, ging zu dem Bahnsteig aus Stein und sprang elegant auf die Dresine. »Du hast eine Abmachung getroffen«, rief ihm der Junge nach. »Ich weiß es genau.« Der Revolvermann antwortete nicht, sondern legte behutsam den Bogen vor den T-Griff, der aus dem Boden der Dresine herausragte, damit ihm nichts passieren konnte. Der Junge hatte die Fäuste geballt und das Gesicht schmerzlich verzogen. »Vielleicht du diesen Jungen täuschst«, sagte sich der Revolvermann trocken. »Seine Intuition hat ihn wieder und wieder zu diesem Punkt geführt, und du hast ihn wieder und wieder an der Nase herumgeführt. Schließlich hat er außer dir keine Freunde.« Der plötzliche, einfache Gedanke, beinahe eine Vision, kam ihm, dass er lediglich aufgeben musste, dass er umkehren und den Jungen mit sich nehmen und zum Zentrum einer neuen Streitmacht machen konnte. Der Turm musste nicht auf diese demütigende, nasführende Weise erlangt werden. Sollte es geschehen, wenn der Junge reicher an Jahren war? Wenn sie beide den Mann in Schwarz wie ein billiges, aufziehbares Spielzeug beiseite stoßen konnten? Sicher, dachte er zynisch. Sicher. Er wusste mit plötzlicher kalter Überzeugung, dass es für sie beide den Tod bedeuten würde, wenn sie umkehrten. Den Tod oder noch Schlimmeres. Gefangenschaft bei den lebenden Toten hinter ihnen. Verfall sämtlicher Sinneswahrnehmungen. Nur die Pistolen seines Vaters würden wahrscheinlich länger als sie beide leben und in rostender Pracht als Totems verehrt werden, nicht unähnlich der unvergessenen Benzinpumpe. »Zeig, Mumm«, sagte er falsch zu sich. Er packte den Griff und fing an zu drücken. Die Dresine entfernte sich vom Bahnsteig. Der Junge schrie »Warte!« und lief schräg auf die Stelle zu, an der die Dresine in der Dunkelheit verschwinden würde. Der Revolvermann verspürte den Impuls zu beschleunigen, den Junge wenigstens mit einer Ungewissheit zurückzulassen. Stattdessen fing er ihn auf, als er sprang. Das Herz unter dem dünnen Hemd schlug heftig und aufgeregt, während Jake sich an ihn klammerte. Es war wie der Schlag eines Hühnerherzens. Es war jetzt kurz davor. Der Lärm des Flusses war sehr laut geworden und drang mit seinem konstanten Donnern sogar in ihre Träume. Aus einer Laune heraus ließ der Revolvermann den Jungen weiterdrücken, während er Pfeile ins Dunkel schoss, an denen er feinen weißen Zwirn befestigt hatte. Der Bogen war schrecklich schlecht. Er war ausgezeichnet erhalten, aber mit schlechtem Zug und ebensolcher Zielgenauigkeit, und der Revolvermann wusste, dass man das so gut wie nicht verbessern konnte. Nicht einmal, wenn er eine neue Schnur spannte, würde das dem müden Holz helfen. Die Pfeile flogen nicht weit in das Dunkel hinein, doch der letzte, den er wieder einzog, war nass und glitschig. Der Revolvermann zuckte nur die Achseln, als der Junge ihn fragte, wie weit es war, aber bei sich dachte er nicht, dass der Pfeil mit diesem Bogen weiter als 100 Meter weit geflogen sein konnte, und selbst das nur mit Glück. Und der Lärm wurde immer noch lauter. Während der dritten Wachperiode nach dem Bahnhof fing wieder ein geisterhaftes Leuchten an zu wachsen. Sie waren in einen langen Tunnel aus phosphoreszierendem Gestein eingefahren und die feuchten Wände glitzerten und funkelten wie von tausenden winziger explodierender Sterne. Sie sahen alles in einer surrealistischen Geisterbahnweise. Das brutale Lärmen des Flusses wurde ihnen durch den umliegenden Fels zugetragen und von diesem natürlichen Verstärker potenziert. Doch das Geräusch blieb seltsam konstant, auch als sie sich dem Kreuzungspunkt nähern, der nach Meinung des Revolvermannes vor ihnen liegen musste, da die Felswände sich wieder verbreiterten und zurückwichen. Der Winkel ihres Anstieges wurde steiler. Im neuen Licht verliefen die Schienen schnurstracks geradeaus. Dem Revolvermann kamen sie wie die länglichen Luftballons voller Sumpfgas vor, die manchmal für billiges Geld beim Jahrmarkt zum Fest des heiligen Josef verkauft wurden. Dem Jungen kamen sie wie endlose Reihen von Neonröhren vor. Im Licht konnten sie beide sehen, dass der Fels, der sie so lange eingeschlossen hatte, vor ihnen in einer zerklüfteten Zwillingshalbinsel endete, welche in einen Abgrund der dahinterliegenden Dunkelheit hineinragte, der Kluft über dem Fluss. Die Schienen führten auf der Stütze eines äonenalten Gerüsts über den unauslotbaren Abgrund hinaus. Auf der anderen Seite, scheinbar eine unvorstellbare Strecke entfernt, befand sich ein winziger heller Stecknadelkopf, nicht Phosphoreszenz oder Fluoreszenz, sondern das harsche, wirkliche Tageslicht. Es war so winzig wie ein Stecknadelstich auf dunklem Stoff, doch mit einer furchteinflößenden Bedeutung belastet. »Halt«, sagte der Junge. »Halt eine Minute an, bitte.« Der Revolvermann ließ die Dresine ausrollen, ohne eine Frage zu stellen. Der Lärm des Flusses war ein unablässiges, donnerndes Dröhnen, das vor ihnen und unter ihnen erklang. Plötzlich hasste er den künstlichen Schimmer der Felsen. Er spürte zum ersten Mal, wie ihn die kalte Hand der Klaustrophobie berührte, und der Drang, endlich hinauszugelangen, nicht mehr lebendig begraben zu sein, war stark und beinahe unwiderstehlich. »Wir werden durchfahren«, sagte der Junge. »Möchte er das? Dass wir mit der Dresine über das fahren und hinunterstürzen?« Der Revolvermann wusste, dass es das nicht war, aber er sagte, »Ich weiß nicht, was er will.« »Wir sind jetzt sehr nah. Können wir nicht zu Fuß gehen?« Sie stiegen aus und näherten sich vorsichtig dem Rand des Abgrunds. Der Boden unter ihren Füßen stieg unablässig weiter an, bis er plötzlich fast rechtwinklig abfiel und die Schienen allein in die Dunkelheit weiterführten. Der Revolvermann ließ sich auf die Knie hernieder und sah nach unten. Er konnte sehr undeutlich ein komplexes, beinahe unglaubliches Gitter von Stahlträgern und Verstrebungen erkennen, das sich zum Dröhnen des Flusses hinab erstreckte und einzig dazu diente, den anmutigen Bogen der Schienen über der Leere zu stützen. Vor seinem geistigen Auge konnte er sehen, wie die Zeit und das Wasser als tödliche Zweifaltigkeit an dem Stahl fraßen. Wie viel Tragkraft war noch verblieben? Wenig? Kaum eine? Keine? Plötzlich sah er das Gesicht der Mumie wieder vor sich und das scheinbar feste Fleisch, das bei der bloßen Berührung mit dem Finger mühelos zu Staub verfallen war.
»Wir gehen zu Fuß«, sagte der Revolvermann.
Er rechnete fest damit, dass der Junge nochmals widersprechen würde, doch er schritt ruhig vor dem Revolvermann auf die Schiene hinaus und überquerte die verschweißten Stahlplatten gelassen und sicheren Fußes. Der Revolvermann folgte ihm und war bereit, ihn aufzufangen, sollte der Junge einen falschen Schritt machen. Sie ließen die Drisine hinter sich zurück und schritten unsicher über der Dunkelheit dahin. Der Revolvermann spürte die Rinnsale von Schweiß auf der Haut. Das Gerüst war verrostet, sehr verrostet. Es summte im Rhythmus des weit unten gelegenen Flusses unter seinen Füßen und wankte etwas an den unsichtbaren Seilverankerungen. »Wir sind Artisten«, dachte er. »Schau her, Mutter, ohne Netz. Ich fliege.« Einmal kniete er sich nieder und untersuchte die Querstreben, auf denen sie gingen. Sie waren vernarbt und vom Rost zerfressen. Den Grund dafür konnte er im Gesicht spüren. Frische Luft, der Freund des Verfalls. Sie waren jetzt sehr nahe an der Oberfläche. Und ein kräftiger Fausthieb brachte das Metall auf übelkeitserregende Weise zum Erzittern. Einmal hörte er ein warnendes Ächzen unter seinen Füßen und spürte, wie der Stahl sich anschickte, nachzugeben, aber da war er schon weitergegangen. Der Junge war natürlich mehr als 100 Pfund leichter und ziemlich sicher, wenn das Vorankommen nicht noch unsicherer wurde. Die Drisine verschmolz hinter ihnen mit der allgemeinen Düsternis. Der Felspier zu ihrer Linken erstreckte sich etwa 6 Meter. Weiter als der rechts, aber auch dieser blieb zurück, und dann waren sie allein über dem Abgrund. Anfangs schien es, als würde das winzige Lichtpünktchen auf spöttische Weise konstant bleiben. Vielleicht entfernte es sich mit derselben Geschwindigkeit von ihnen, wie sie darauf zuschritten. Das wäre wahrhaft ein wunderbarer Zauber. Aber allmählich merkte der Revolvermann, dass es größer und deutlicher wurde. Sie waren immer noch darunter, aber die Schienen stiegen immer noch an. Der Junge stieß einen Überraschungsschrei aus und kippte plötzlich zur Seite, wobei seine Arme langsame, kreisende Bewegungen ausführten. Es schien, als würde er tatsächlich sehr, sehr lange über dem Abgrund hängen, bevor er weiterging.
»Fast hätte es mich erwischt«, sagte er emotionslos. »Steig darüber hinweg.«
Der Revolvermann gehorchte. Die Strebe, auf die der Junge getreten war, hatte fast völlig nachgegeben und wippte träge nach unten. Sie hing an einer rostzerfressenen Schraube wie der Fensterladen eines Spukhauses. Aufwärts, immer noch aufwärts. Es war ein albtraumhafter Spaziergang, der viel länger zu dauern schien, als er tatsächlich dauerte. Die Luft selbst schien dicker und wie Gallertmasse zu werden, und dem Revolvermann war zumute, als würde er mehr schwimmen als gehen. Sein Verstand versuchte immer wieder zu der gründlichen, verrückten Überlegung zurückzukehren, welch schrecklicher Abgrund zwischen den Schienen und dem unterirdischen Fluss klaffte. Sein Verstand sah alles, wie es sein würde, in spektakulären Einzelheiten vor sich. Das Kreischen von nachgebendem Metall, der Ruck, wenn sein Körper zur Seite kippte, wie er mit den Fingern nach einem nicht vorhandenen Halt griff, das rasche Klappern von Absätzen auf verräterischem, rostigem Stahl und dann abwärts. Er würde sich immer wieder um sich selbst drehen, warme Flüssigkeit zwischen den Beinen spüren, wenn seine Blase nachgab, den Wind im Gesicht fühlen, der sein Haar wie bei einer Comic-Version von Angst zu Berge stehen lassen würde, der ihm die Lider aufreißen würde und dann das dunkle Wasser, das ihm entgegengerast, kommen würde, schneller, sogar schneller als sein eigener Schrei.
Metall kreischte unter ihm, und er schritt ohne Hast darüber hinweg, verlagerte sein Gewicht und dachte nicht an den Sturz, wie weit sie gekommen waren und wie viel noch zurückzulegen blieb. Er dachte nicht daran, dass der Junge entbehrlich und der Ausverkauf seiner Ehren unendlich beinahe abgeschlossen war.
»Hier fehlen 3 Streben«, sagte der Junge gelassen. »Ich werde springen. Hier, hier.« Der Revolvermann sah seine Silhouette einen Augenblick vor dem Tageslicht. Ein linkischer, flügellahmer Adler. Er landete und die gesamte Konstruktion wankte trunken. Unter ihnen protestierte Metall. Und ganz unten fiel etwas hinab, zuerst krachend, dann mit dem Geräusch von tiefem Wasser.
»Bist du drüben?« fragte der Revolvermann.
»Ja«, sagte der Junge aus einiger Entfernung. »Aber es ist sehr verrostet. Ich glaube nicht, dass es dein Gewicht tragen wird. Mich ja, aber dich nicht. Kehr jetzt um, kehr um und lass mich in Ruhe.« Seine Stimme war hysterisch, kalt, aber hysterisch. Der Revolvermann trat über die Lücke, ein großer Schritt, und er war drüben. Der Junge schlotterte hilflos. »Geh zurück! Ich will nicht, dass du mich umbringst!«
»Um Himmels Willen, geh weiter«, sagte der Revolvermann grob. »Es wird zusammenbrechen!«
Der Junge schritt jetzt wie betrunken dahin. Er hatte die Hände zitternd mit gespreizten Fingern vor sich ausgestreckt. Sie gingen aufwärts. Ja, hier war es deutlich verfallener. Ab und zu fehlten eine, zwei, manchmal sogar drei Querstreben. Und der Revolvermann rechnete ständig damit, dass sie einmal auf eine Lücke stoßen würden, die so lang war, dass sie entweder umkehren oder auf den Schienen selbst unsicher über den Abgrund balancieren mussten. Er hielt den Blick starr auf das Tageslicht gerichtet. Das Licht hatte einen Farbton angenommen, blau. Und je näher sie ihm kamen, desto weicher wurde es und ließ den Glanz des Phosphors verblassen, mit dem es sich vermischte. 50 oder 100 Meter? Er konnte es nicht sagen. Sie gingen weiter. Und jetzt sah er auf seine Füße, die von Querstrebe zu Querstrebe schritten. Als er wieder hinsah, war das Licht zu einem Loch geworden. Und es war kein Licht mehr, sondern ein Weg hinaus. Sie waren fast dort. Ja, 30 Meter, 90 kurze Schritte. Es war zu schaffen. Vielleicht konnten sie den Mann in Schwarz überlisten. Vielleicht verdorrten die bösen Blumen in seinen Gedanken im grellen Sonnenschein und alles würde möglich sein. Das Sonnenlicht wurde verdeckt. Er sah verblüfft auf und erblickte eine Silhouette, die das Licht aushöhlte. Es verschlang und lediglich Streifen spöttischen Blaus über den Schultern und die Gabelung zwischen den Beinen hineinscheinen ließ.
»Hallo, Jungs!« Die Stimme des Mannes in Schwarz hallte von diesem natürlichen Sprachrohr aus Felsgestein verstärkt zu ihnen. Und sein Zynismus nahm gewaltige Obertöne an.
Der Revolvermann tastete blind nach dem Kieferknochen, aber der war dahin, irgendwo verloren, verbraucht. Er lachte über ihnen. Und der Laut hallte rings um sie herum und dröhnte wie die Brandung in einer volllaufenden Grotte. Der Junge schrie auf und ruderte mit den Armen. Er wurde wieder zur Windmühle, seine Arme sausten durch die dünne Luft. Unter ihnen riss Metall und kippte. Die Schienen begannen ein langsames, verträumtes Schlingern. Der Junge stürzte. Doch eine Hand flog wie eine Möwe in der Dunkelheit hoch, flog hoch, hoch, und dann hing er über dem Abgrund. Dort baumelte er, und seine dunklen Augen sahen mit endgültigem, blindem, verlorenem Wissen zu dem Revolvermann auf.
»Hilf mir!«
Dröhnend, spöttisch. »Komm jetzt, Revolvermann, oder du wirst mich niemals erwischen!«
Alle Chips lagen auf dem Tisch, alle Karten aufgedeckt bis auf eine. Der Junge baumelte, eine lebende Tarotkarte, der Gehängte, der phönizische Seemann, der unschuldig gekentert war und sich in einem stygischen Meer kaum noch über Wasser halten konnte. »Warte doch, warte einen Augenblick!«
»Muss ich gehen?«
Die Stimme so laut, es fällt einem schwer zu denken, die Macht, den Verstand der Menschen zu umnachten. »Don't make it bad, take a sad song and make it better. Hilf mir!« Das Gerüst schwankte heftiger, kreischte, löste sich in Einzelteile auf, gab.
»Dann werde ich dich verlassen.«
»Nein!« Seine Beine beförderten ihn mit einem einzigen Sprung durch die Entropie, die ihn gefangen hielt. Ein schlitternder, heftiger Sprung über den baumelnden Jungen hinweg zum lockenden Licht. Der Turm als schwarzes Fresko auf der Netzhaut seines geistigen Auges eingeätzt. Plötzliche Stille. Die Silhouette verschwunden. Sogar sein Herzschlag setzte aus, als sich die Brücke weiter neigte, ihren letzten langsamen Tanz in die Tiefe anfing, sich losriss. Seine Hand ertastete den felsigen, erleuchteten Mund der Verdammnis. Und hinter ihm sprach der Junge in der grässlichen Stille zu weit unter ihm, »Dann geh, es gibt andere Welten als diese.«
Es riss sich von ihm los, das ganze Gewicht. Und als er sich zum Licht und dem Wind und der Wirklichkeit seines neuen Karmas, »We all shine on«, hinaufzog, drehte er den Kopf zurück und versuchte in seinem Schmerz einen Augenblick lang Janus zu sein. Aber da war nichts, nur abstürzendes Schweigen, denn der Junge gab keinen Laut von sich.
Dann war er oben und zog die Beine auf den Felsensims, der an der abwärts geneigten Seite Ausblick auf eine grasbewachsene Ebene gewährte, wo der Mann in Schwarz breitbeinig und mit überkreuzten Armen stand. Der Revolvermann stand trunken und blass wie ein Gespenst da. Seine Augen waren riesig und schwammen unter der Stirn, sein Hemd war vom weißen Staub seines letzten, verzweifelten Hochziehens verschmutzt. Er dachte daran, dass er vor Mord stets fliehen würde. Er dachte daran, dass vor ihm weitere Entwürdigungen der Seele liegen mochten, gegen die sich diese hier bedeutungslos ausnehmen würde, und dennoch würde er fliehen. Flure entlang und durch Städte von Bett zu Bett. Er würde vor dem Gesicht des Jungen fliehen und versuchen, es in Fotzen oder selbst in weiterer Vernichtung zu begraben, nur um dann einen allerletzten Raum zu betreten, wo es ihn über eine Kerzenflamme hinweg ansehen würde. Er war zu dem Jungen geworden. Der Junge war zu ihm geworden. Er war ein Vordalak,
ein selbsterschaffener Werwolf. Und in seinen tiefsten Träumen würde er zu dem Jungen werden und in seltsamen Zungen sprechen. Dies ist der Tod.
Ist er es? Ist er es?
Er schritt langsam und mit trunkenen Schritten den Hang hinab zu der Stelle, wo der Mann in Schwarz wartete. Hier waren die Schienen unter der Sonne der Vernunft verfallen, und es war, als hätten sie nie existiert. Der Mann in Schwarz stieß lachend mit beiden Handrücken die Kapuze zurück.
»Also«, rief er, »kein Ende, sondern das Ende des Anfangs, was? Du machst Fortschritte, Revolvermann, du machst Fortschritte. Oh, wie sehr bewundere ich dich!«
Der Revolvermann zog mit atemberaubender Geschwindigkeit und feuerte 12-mal. Das Mündungsfeuer ließ die Sonne selbst verblassen, und das Donnern der Explosionen hallte von den Felsensimsen hinter ihnen wieder.
»Aber«, sagte der Mann in Schwarz lachend, »ach, komm schon. Wir beide zusammen, du und ich, wir können einen großen Zauber wirken. Du wirst mich ebenso wenig töten, wie du dich selbst töten wirst.«
Er zog sich zurück, ging rückwärts, sah den Revolvermann grinsend an.
»Komm, komm, komm.«
Der Revolvermann folgte ihm mit seinen durchgelaufenen Stiefeln zum Ort des Gesprächs.